Fall 22 aus der Koansammlung Shōyōroku.
Der Abt eines Zen-Klosters, Meister Jizō, fragte den Mönch Hōgen: Wohin gehst du? Hōgen antwortete: Auf Pilgerfahrt. Jizō fragte weiter: Was ist der Zweck deiner Pilgerfahrt? Hōgen antwortete: Ich weiß es nicht. Worauf Jizō erwiderte: Nichtwissen kommt dem am nächsten. Hōgen kam plötzlich zu großer Erleuchtung. Koans, dies ist ja auch ein Koan, Koans schildern eine Situation knapp, sehr knapp. Denn sie zielen auf die Pointe. Und um das zuzuspitzen, ist natürlich ein kurzer Text hilfreich. In Wirklichkeit ist in dieser Begegnung da im Kloster viel mehr passiert, damals vor über 1000 Jahren im alten China. Aber Koans haben direkt mit uns zu tun und nicht nur mit den Chinesen vor 1000 Jahren. Deswegen, und das empfehle ich auch immer bei der Koan-Arbeit, dass wir das mal direkt auf uns beziehen. Also ich übersetze das jetzt mal nach Deutschland. Ich nehme aber 2019, mit Corona ist das ein bisschen zu kompliziert. Also 2019, ihr zieht los und wollt einige buddhistische Zentren in Süddeutschland, da gibt es mehr als in Norddeutschland, also ihr wollt die in Süddeutschland besuchen. Keine schlechte Idee. Ich habe jetzt, wo ich im Ruhestand, auch schon mal mit dem Gedanken gespielt. Und ich würde das wie im alten China zu Fuß machen oder wie nicht im alten China mit dem Fahrrad, aber man kann es natürlich auch mit Auto machen und man muss auch nicht Rentner sein. Also eine Freundin von mir hat das mal, eine Zen-Freundin hat das mal vor ein paar Jahren gemacht und ist von einem Zentrum zum anderen. Mit Auto ist natürlich praktischer, es kann passieren, dass man auf einmal keinen Platz findet, weil gerade ein Session ist oder ein Retreat. Und vielleicht war das auch im alten China so, dass Mann oder Frau nicht einfach so zu jeder Tages- und Nachtzeit im Kloster erscheinen konnte. Aber hier in diesem Fall ist es so, das lässt das Koan weg, es war Schneesturm. Hōgen ist in einen Schneesturm geraten und konnte nicht leicht abgewiesen werden. Also wie auch immer, ihr seid also zu Fuß oder mit dem Auto, Schneesturm, ihr kommt da an und schafft es gerade noch zum nächsten buddhistischen Zentrum. Und das Übliche, ihr klopft an, ihr werdet eingelassen, Begrüßung, bla bla, ja ja, noch Platz da, wie viele Tage, ein, zwei Tage und dann seid ihr da. Und so war es nämlich auch mit Hōgen. Er hatte nämlich geplant, da nur kurz zu bleiben und wollte zu einem anderen Kloster weiterziehen. Wie auch immer. Nach einigen Tagen legt sich das Unwetter, ihr wollt weiter. Und da hat die Leiterin des Zentrums aber endlich mal Zeit, mit euch zu sprechen. Und fragt: Wohin wollen Sie denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich pilgere von einem Zentrum zum nächsten. Und die Zen-Meisterin fragt: Warum machen Sie die Pilgerei denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Worauf sie dann antwortet: Nicht wissen kommt dem am nächsten. Und ihr bekommt die große Erleuchtung. Toll. Durch Nichtwissen. Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen genauer mit beschäftigen. Nichtwissen kann viele Sachen bedeuten. Ich habe dann nachgeforscht im Pali-Kanon oder Pali-Kanon. Das ist die älteste Sammlung von dem, was Buddha alles gesagt haben soll. Und Pali-Kanon ist gar nicht so schwierig. Kanon ist eine Sammlung und das ist eine Sammlung bedeutender Schriften auf Pali. Also die Sprache Pali. Also wenn wir also in dieses Pali-Kanon schauen, dann finden wir dort öfters den Begriff Nichtwissen. Ziemlich oft sogar. Avijja heißt das auf Pali. Und man kann das auch anders übersetzen. Es gibt mehrere Übersetzungen für Avijja. Nichtwissen, Unwissenheit, Verblendung und so weiter. Wie ihr alle wisst, ist das das Grundübel überhaupt, Verblendung. Und die beiden anderen Übel, Gier und Hass, die entstehen erst durch unsere Verblendung. Also dieses Nichtwissen kann die heutige Zen-Meisterin, aber auch der Meister Jizo damals nicht gemeint haben. Aber schauen wir weiter, es gibt ja auch noch anderes Nichtwissen. Stellt euch mal vor, ihr fahrt mit dem Fahrrad. Unfall. Oh, es tut weh. Ihr guckt euer Oberschenkel an, im rechten Winkel abgeknickt. Und es hat auch noch ein Gelenk. Zwischen Knie und Hüfte ist noch ein Gelenk entstanden. Das klingt vielleicht witzig, tut aber höllisch weh. Also, talülala, Krankenhaus, der Unfallchirurg kommt und ihr fragt ihn, was soll jetzt passieren? Ich weiß es nicht. Ja, werde ich operiert? Ich weiß es nicht. Kann man das gipsen? Ich weiß es nicht. Und dann sagt ihr, was wissen Sie denn überhaupt? Wie können Sie mir überhaupt helfen? Tut ihr nicht. Ihr sagt, Nichtwissen kommt dem am nächsten. Ich muss sagen, wenn ihr das bringen würdet, ich würde den Hut vor euch ziehen. Das wäre schon, vielleicht wärt ihr dann in Anführungsstrichen erleuchtet. Ich weiß es nicht. Aber es gibt natürlich noch andere Bereiche von Nichtwissen. Und wer beschäftigt sich am meisten mit Nichtwissen? Die Wissenschaft natürlich. Die Wissenschaft. Da möchte ich mal ein ganz aktuelles Beispiel bringen. Die Wälder im Westen der USA, Kalifornien, auch Oregon, die brennen seit Tagen und Wochen. Kaliforniens Minister für natürliche Ressourcen, die haben da sowas. Der spricht zu Präsident Trump. In diesem Sommer sind die Temperaturen explodiert. Wissenschaft wird eine Schlüsselrolle spielen, denn wenn wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse ignorieren und den Kopf in den Sand stecken, werden wir es nicht schaffen, die Kalifornier zu schützen. Trump antwortet darauf, es wird anfangen, kühler zu werden. Schauen Sie einfach zu. Ich wünschte, die Wissenschaft würde Ihnen zustimmen, erwidert der Minister. Trump daraufhin, well, I don't think science knows, actually. Also nun, ich glaube, die Wissenschaft weiß es gar nicht so genau. Und mit dieser Art von Nichtwissen, da können wir uns dann auf unser Nichtwissen berufen und sagen, Hände in den Schoß legen, wir wissen es nicht genau, wir brauchen nichts zu tun. Also ich glaube, diese Art von Nichtwissen hätte Hogan nicht so große Erleuchtung gebracht. Aber ich will ja Trump nicht verunglimpfen. Eine Funkenwahrheit hat dieser Spruch schon, gerade wenn wir es auf dieses Koan beziehen. Denn das, worum dieses Koan kreist, worum es in diesem Koan geht, das weiß tatsächlich keine Wissenschaft. Obwohl sich jede Wissenschaft mit Nichtwissen beschäftigt, das ist ja gerade der Sinn der Wissenschaft, aus Nichtwissen Wissen zu machen. Meister Jizo hingegen will den jungen Mönch Hogan gerade aus diesen Denkspiralen herausbringen und sagt, Nichtwissen kommt dem am nächsten. Er ist also gegen das Wissen. Meister Jisu meint das zunächst einmal auf einer ganz einfachen Ebene. Überlegt euch mal, also auf einer ganz simplen Ebene erstmal. Überlegt euch mal, wie verläuft Hogens Pilgerfahrt oder wie würde eure Pilgerfahrt verlaufen, wenn der Zweck der Pilgerfahrt ist, Erleuchtung zu erlangen. Was würde dann passieren? Ich mache jetzt eine Pilgerfahrt in Süddeutschland zu den Zentren und mein Ziel ist, ich will Erleuchtung erlangen. Ich sage euch, es wird wahrscheinlich eine erbauliche Pilgerfahrt werden. Ihr werdet gute, inspirierende Gespräche mit verschiedenen Zen-Meistern und Zen-Meisterinnen haben. Aber wenn ihr das mit der Messlatte tut, ich will Erleuchtung erlangen, dann wird eines bestimmt nicht passieren. Die Erleuchtung. Und ihr müsst euch überlegen, Hogen oder ihr selber, nach der Pilgerfahrt, wie wollt ihr denn wissen, ob ihr Erleuchtung erlangt habt? Das ginge ja nur mit dem Wissen, was Erleuchtung ist. Aber Erleuchtung lässt sich eben nicht messen, wenn es denn überhaupt Erleuchtung gibt. Auf jeden Fall kann man sie nicht messen. Man kann sie nicht wissen. Aber wir müssen da gar nicht so nach einer so mysteriösen Sache wie Erleuchtung greifen. Unser Alltag, unser alltägliches Leben führt uns ständig vor Augen, wie trügerisch unser Wissen sein kann. Neulich, da war ich im Bürgerpark, achtsames Gehen hatte ich gemacht, bewusstes Gehen, hatte aber mein Smartphone dabei. Es war weg, das Smartphone, irgendwo. Das müsste beim Pavillon, da gibt es so ein Pavillon im Bürgerpark, da müsste es sein, also ich da zurück. Dann bin ich nicht mehr achtsam gegangen, sondern ziemlich schnell gelaufen. Und jetzt war da eine Horde, sag ich fast, eine Horde von sehr finster aussehenden, was ich, Syrer, Afghane, ich weiß gar nicht. Und ich wusste, also hört zu, ich wusste, dass das keine angenehme Situation sein würde. Die waren da laut gestikulieren, man konnte, also wenigstens hatte für mich das was Bedrohliches an sich. Sahen auch noch so finster aus. Und ich schlich also drumherum um diesen Pavillon und dann fragte mich jemand auf perfektem Deutsch, was ich denn suchen würde. Und ich sagte, ja, mein Smartphone. Alle waren auf einmal schockiert. Ohne Smartphone, für die ist das noch wichtiger als für uns, weniger für mich, weil es ist ja auch die Verbindung nach, zur Heimat und so weiter. Also für die war das ein Schock. Alle haben sich total gesucht, den ganzen Pavillon, alles um die Umgebung abgesucht, nichts da. Dann kam einer und reichte dann ganz so mir sein Smartphone und sagte, ich soll da mal mit suchen. Das sage ich, ich wusste gar nicht wie. Haben sie mir erklärt alles. Mit Google, Dings, da Maps kann man denn. Und dann auf einmal sagte Google Maps, da ist dein Smartphone gefunden. Mit so einer Suchfunktion. Ich wusste gar nicht, dass das so geht. Also bin ich dann los, Polizei am Bürgerpark. Bin dahin, die wusste von nichts. Bis sie dann auf die Decke kam, bei ihr in den Briefkasten zu gucken, da war es drin. Und ihr wisst natürlich, worum es mir geht dabei. Nicht um die Polizei oder das Smartphone, sondern um mein Wissen. Ich wusste die Situation. Ich wusste, worum es geht. Und war nicht bereit dazu, am Anfang mir vorzustellen, dass es vielleicht auch anders sein kann. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo es tatsächlich gefährlich sein kann. Da ist das Wissen, das wir haben, natürlich hilfreich. Das Wissen um die Gefahren. ich bin ja selber Betriebsarzt und bin also ständig damit, den Leuten beizubringen, dass sie wissen, was gefährlich ist. Aber meistens, wenn wir genau hinschauen, meistens verblenden wir uns mit unserem Wissen. Denn wir wissen viel zu oft, das ist so und so. Das ist nicht so und so. Und noch schlimmer oder noch häufiger, das sollte so und so sein, ist es aber leider nicht. Und gerade in Beziehung zu anderen Menschen, also wie hier mit den Syrern oder auch anders, sind wir oft verblendet. Und nicht nur bei Fremden, sondern besonders auch gerne bei Personen, die uns ganz nahe stehen, die wir besonders gut kennen. Der Psychotherapeut Michael Lukas Möller, der hat genau dieses Wissen als großes Problem in Paarbeziehungen identifiziert und empfiehlt deshalb, wenn es um unsere Partnerin oder unseren Partner geht, uns immer wieder klarzumachen, ich weiß dich nicht, als Grundlage, wenn man miteinander spricht. Ich weiß dich nicht. Ich weiß meine Frau nicht. Ich weiß meinen Ehemann nicht. Und dieses Nichtwissen, das hilft uns dann zuzuhören, was der andere wirklich sagt. Denn ansonsten meinen wir ja schon zu wissen, was der andere sagt und können nicht mehr richtig zuhören. Aber diese Art von Nichtwissen, das brauchen wir nicht nur auf Beziehungen zurückzuführen. Wir können das in jeder Situation mal analysieren. Zum Beispiel denkt mal an die Tasse Tee, die ihr eben getrunken habt. Habt ihr den Tee wirklich geschmeckt? Ich habe ihn geschmeckt, ich fand ihn gut. Also manche von euch oder viele von euch werden sagen, ihr habt das geschmeckt. Ist ja auch gut so, ist auch einfach hier im Session so. Im Alltag passiert uns das viel häufiger, dass wir nicht schmecken, was wir trinken. Ich hatte erst kürzlich einen Corona-Patienten, der hat mir da was Interessantes erzählt. Das Corona verlief bei ihm harmlos. Das Einzige, was ihn wirklich gestört hat und was auch anhielt, nachdem er wieder arbeitsfähig war, war, er hatte etwas länger noch eine Geschmacks- und Geruchsstörung. Das ist häufig bei Corona so. Also ein nichtsahnender Kollege bot ihm eine Tasse Kaffee an, er hat getrunken, der Kollege fragte ihn dann, und wie hat es geschmeckt? Und er sagte, gut, nicht aus Höflichkeit. Er hat es wirklich geschmeckt. Der Kaffee schmeckte gut. Und dann zuckte er zusammen und hat sich, hä? Ich kann ja gar nichts schmecken. Und dann hat er die nächste Tasse getrunken, das war wie so Spülwasser oder eigentlich gar nichts. Das hat ihm allein das Gehirn, hat ihm vorgegaukelt, hat ihm verblendet, hat ihm vorgegaukelt, wie Kaffee schmeckt oder Tee schmeckt. Und das kann das Gehirn. Ihr wisst das mit optischen Darstellungen, mit allem möglich und natürlich auch in allen anderen Situationen. Das Gehirn kann uns das vorgaukeln, dass es selbst beim Geschmack funktioniert, bei einer Erbsensuppe oder wie auch immer. Das hätte ich mir erst mal so nicht vorstellen können, aber es funktioniert. Wie ihr seht, kann so eine Verblendung oder so ein Wissen hier auch hilfreich sein. Dann hat man wenigstens ein bisschen das Gefühl, man hat Kaffee getrunken oder hat was gegessen und hat das Gefühl, es schmeckt gut. Aber es ist Einbildung. Natürlich hat in den meisten Fällen unsere alltägliche Verblendung, unser alltägliches Wissen unerwünschte und noch ganz schlimme Folgen. Weil ihr müsst euch vorstellen, viele unserer Entscheidungen, die wir so im Leben treffen, wichtige Entscheidungen, erfolgen, weil wir scheinbar wissen, was die Lösung ist. Und noch schlimmer, wir sehen keine Alternativen. Wir folgen instinktiv unserem vermeintlichen Wissen. Wie Automaten. Wir wissen, wie die Situation ist und automatisch handeln wir. Obwohl es Alternativen gäbe. Zen-Meister Nansen sagt dazu, alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wissen nichts davon. Aber Katzen und Kühe wissen davon. Heute würde Nansen wahrscheinlich sagen, Buddhas fahren Schaltgetriebe mit unendlich vielen Gängen. Und Tiere haben Automatikgetriebe, auf Auto bezogen. Denn Tiere haben fast nur dieses automatische, instinktive Wissen. Und ich sage fast nur, weil es gibt ja neuerdings Untersuchungen, die auch bei einigen Tierarten nachgewiesen haben, dass die schon aktiv entscheiden können unter verschiedenen Alternativen und tatsächlich sich überlegen können, das ist jetzt in der Situation günstiger, gestern habe ich so gehandelt, heute handle ich so. Einige Tierarten können das. Aber zu Nansens Zeit war das nicht klar. Für Nansen war es klar, für Tiere gibt es keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeit, sie müssen ihren Instinkten, ihrem Automatismus folgen. Wir Menschen sind dagegen nicht hilflos. Wir sind nicht hilflos unserem Wissen ausgeliefert. Zum Beispiel dem Wissen, das haben wir immer schon so gemacht. Wir können anders handeln. Und gerade die Buddhas, hier wird es sehr breit gefasst, alle Buddhas, also die Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die sind an gar nichts gebunden. Sie wissen nichts davon. Also das heißt natürlich nicht, dass sie unwissend sind. Aber sie wissen nichts davon und können deshalb alle möglichen Alternativen auswählen, wenn es etwas zu entscheiden gibt. Und jetzt denkt mal nach, es gab mal ein Unwort 2010, 11, weiß ich nicht mehr genau, Unwort des Jahres. Das hieß alternativlos. Und das war wirklich ein Unwort, weil genau darum geht es. Unser vermeintliches Wissen erzeugt bei uns im Gehirn alternativlos. Und dann werden wir ja wie solche instinktiv handelnden Tiere. Ich möchte da noch ein bisschen genauer reingehen mit dieser Art von Wissen. Also dieses, ich weiß den Kaffee oder Tee oder ich weiß meine Ehefrau. Aber wir müssen, um da genauer einzusteigen, jetzt nicht neueste neurobiologische Untersuchungen heranziehen, da gibt es ja viele, sondern wir schauen uns einfach ein Zen-Gedicht aus dem 5. Jahrhundert an, das Shin Jinmei des 3. Patriarchen, auf Deutsch heißt das Verse über das Vertrauen in den einen Geist. Also ich glaube, den Anfangsvers, den kennt ihr alle oder fast alle. Der Anfangsvers lautet, der wahre Weg ist nicht schwer, er verabscheut nur wählerische Wahl und Anhaftung. Aber das Gedicht ist bedeutend länger. Und weiter unten heißt es dann, das Objekt ist Objekt wegen des Subjekts. Und das Subjekt ist Subjekt wegen des Objekts. Das klingt jetzt etwas philosophisch. Das ist es aber nicht. Man kann es auch so formulieren. Das hat der Zen-Meister Wolfgang Walter anders formuliert und schön formuliert, wie ich finde. Er sagt, das schlechte Wetter ist schlechtes Wetter wegen des guten Wetters. Und das gute Wetter ist gutes Wetter wegen des schlechten Wetters. Also wir reden jetzt nicht über das Wetter, sondern wir reden über Subjekt-Objekt. Natürlich gibt es schlechtes Wetter, das gar nicht zu unserer Radtour passt, das uns nicht gefällt. Oder gutes Wetter und wir müssen im Büro sitzen und arbeiten. diese fehlende Passung zwischen unseren Bedürfnissen und wie es tatsächlich ist. Also bei gutem Wetter Radtour und bei schlechtem Wetter im Büro sitzen passt besser, finde ich wenigstens. Diese fehlende Passung, die wird erst dann zum Problem, wenn wir sie aus der Subjektperspektive betrachten. Also hier bin ich als Subjekt mit meinen Vorstellungen, wie es zu sein hat. Und da das Objekt, was mir nicht passt. Erst dadurch, dass wir uns in unserem Ego einkapseln und die uns umgebende Welt als Objekt von uns trennen, entsteht die wählerische Wahl und die Anhaftung. Ohne das hätten wir das nicht. Aber es geht noch weiter. Allein diese Definition, gutes Wetter, durch diese Definition entsteht erst der Begriff schlechtes Wetter. Also allein durch unser Definieren schon, dieses Einkategorisieren, dieses Wissen, gutes Wetter, schlechtes Wetter. Damit sind wir schon im Bewerten, die Begriffsbildung alleine erzeugt schon Bewertung und erzeugt schon wählerische Wahl und Anhaftung. Wieder unser Wissen, wir wissen etwas. Sobald wir von vornherein wissen, wie etwas ist, sind wir sofort in der Subjekt-Objekt-Spaltung. Subjekt-Objekt-Spaltung. Ihr kennt das alle und ihr leidet alle darunter, dass ihr immer wieder, also ich tue es wenigstens, dass wir immer wieder in diese Subjekt-Objekt-Spaltung hineinfallen. Und das Gemeine dabei ist, was manche von uns nicht bemerken, diese Subjekt-Objekt-Spaltung, die wenden wir nicht nur gegenüber außen an, sondern auch auf uns selber. Da spalten wir auch. Das geht dann so. Ich weiß mich. Ich weiß mich. Ich weiß, dass ich nie und nimmer ein echter Zen-Buddhist werden kann. Ich weiß, dass ich nie ein Bodhisattva werden kann. Das habe ich einfach nicht, die Fähigkeit. Ich weiß, dass ich nie ein Buddha werden kann. Weil ich bin so. Ich weiß das. Glücklicherweise gibt es dann immer wieder Momente, gerade auch während der Zen-Meditation, aber auch sonst, in denen wir nicht wissen, in denen wir einfach wirken. Da liegt einer blutend auf der Straße und wir helfen. Und dann verweilen wir nicht in unserer Wissenkeit, sondern in der Wirklichkeit. Wir wirken. In der Wirklichkeit wirken wir und wissen nicht. Handeln einfach, was erforderlich ist. Wie geht's ihm? Oh, was passiert, der Blutende? Ihr handelt. Und danach sind wir meist wieder in der Subjekt-Objekt-Spaltung, die ja auch manchmal erforderlich ist. Aber in der Subjekt-Objekt-Spaltung ist der negative Aspekt natürlich dieses, dass wir uns selber als Mittelpunkt sehen, als Subjekt, als Zentrum der ganzen Welt. Das umgeben ist von Objekten, die im meist feindlich gesonnen sind. Wir trennen uns von den anderen. Von wegen Erleuchtung. Aber macht euch nichts draus. Auch die wunderbare große Erleuchtung, die Hogan hatte, angeblich hatte, scheint nicht lange angehalten zu haben. Denn die Geschichte ging weiter. Allerdings wurde dieser Teil nicht ins Koan aufgenommen, weil es natürlich die Pointe versauen würde. Die beste Pointe ist, der Mönch kriegt die große Erleuchtung. Also die Geschichte ging weiter. Es kam nach diesem Schneesturm, als Hogan aufbrechen wollte, da kam es nicht nur zu dem kurzen Wortwechsel, der mit dem Nichtwissen kommt, dem am nächsten endet. Nein, es ging weiter. Sie haben auch noch weiter diskutiert. Und zwar über die Nur-Geist-Schule, dessen Anhänger Hogan war. Was diese Nur-Geist-Schule vertritt, will ich hier nicht weiter erläutern. Das macht Meister Jiso gleich sowieso viel besser als ich. Und zwar, Meister Jesus sagt zu Hogen, du behauptest, dass die drei Reiche, was die drei Reiche jetzt sind, ist auch nicht wichtig, du behauptest, dass die ganze Umgebung nichts anderes sind als der Geist und alle Dharmas nichts anderes als das Bewusstsein. Nun sag mir, ist der Stein da draußen auf dem Hof, ist er in deinem Geist oder außerhalb deines Geistes? Hogen, nur Geistschule, sagt, innerhalb meines Geistes. Daraufhin sagt Meister Jinso, oh du armer Wanderer, was macht es so notwendig, dass du mit einem Stein in deinem Verstand herumläufst? Anstatt also einfach den Stein wahrzunehmen, verfängt sich Hogen im Philosophieren. Er weist den Stein, er ordnet ihn ein, als innerhalb meines Bewusstseins. Aber auch damit, obwohl er es ja innerhalb, also er sagt nur Geist und es ist in meinem Bewusstsein, der Stein ist in meinem Bewusstsein, ist das natürlich eine klassische Subjekt-Objekt-Spaltung. Und er hält sich immer noch fest an seinem Wissen. Er weiß den Stein. Anstatt einfach in das Nichtwissen zu gehen und nur Erfahrung zu sein. Also ich kann Hogen da trotzdem gut verstehen, denn mir geht es oft genauso. Also nicht, dass mit dieser nur Geistschule und diesem Stein im Kopf oder so, das nicht. Aber was ich meine ist dieses, meine Sehnsucht nach Wissen, dieses Hängen am Wissen. Wissen stabilisiert, das gibt uns Sicherheit. Wenn man sich mal Kinder anschaut, kleine Kinder, wenn ihr eigene Kinder habt oder euch mit Kindern beschäftigt, dann wisst ihr, für Kinder ist die sie umgebende Welt, das ist am Anfang nur Nichtwissen. Logisch, woher sollen sie es wissen? Und sie sehnen sich nach Wissen, nach Gewissheit. Sie fragen an einem Loch in dem Bauch. Sie wollen Ordnung haben. Ordnung, Sicherheit und Gewissheit. Mit ihrem Nichtwissen sind sie eigentlich da viel weiter als wir. Aber sie brauchen natürlich einen gesunden Satz von Wissen. Denn ohne Wissen können wir nicht leben. Wir brauchen Routinen. Wir brauchen den Autopiloten, der uns, also mal abgesehen mal vom Navi-Gerät, der uns sicher, der Autopilot, der uns sicher durch die Bremer Innenstadt führt, ob nur mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, ohne dass wir jetzt jede kleine Situation abchecken müssen, sondern wir verlassen uns auf unseren Autopilot, Gaspedal dort, Schaltung dort und so weiter. Das ist nicht damit gemeint. Nur wir müssen immer wieder, und wir machen es viel zu wenig, wir müssen immer wieder üben, auch in das Nichtwissen hineinzugehen. Nichtwissen. Und das üben wir im Zen. Und wenn wir das üben, dann kann ein Problem entstehen, aber erst dann, wenn wir intensiver üben. Und das ist die Angst vor dem Nichtwissen, weil Wissen stabilisiert, wie ich schon sagte. Das ist die Angst vor dem Nichtwissen. Nicht zu wissen, was passiert. Nicht zu wissen, was ist, wenn ich keinen Halt habe. Also Angst vor dem, da ist nichts, an das ich mich festhalten kann. Da sind keine Vorstellungen mehr da, wie etwas zu sein hat. Ohne Vorstellung zu sein, kann und Angst machen. Und ich sage euch, es macht Angst, weil wir haltlos sind. Wie kleine Kinder kriegen wir Angst. Sagen, wo bin ich denn dann überhaupt, wenn ich in der Leerheit bin? Denn das ist natürlich, Nichtwissen ist Leerheit. Es ist ganz einfach, das rezitieren wir immer wieder. In der Leerheit gibt es keinen Körper, kein Gefühl und keine Wahrnehmung, keine Willensregung und kein Bewusstsein. Das macht Angst, je intensiver wir üben. Diese Angst sollte uns aber nicht davon abhalten, weiter zu üben. Wichtig ist mir, für mich selber das zu sagen und besonders auch für euch, dass ihr diese Angst akzeptiert. Dass ihr nicht rüberbügelt und sagt, naja, Leerheit macht mir keine Angst. Aber untergründig wirkt es trotzdem. Damit verbaut ihr euch das überhaupt. Nur dadurch, dass ihr euch so annehmt, wie ihr seid, dass ihr eure Wirklichkeit, so wie ihr seid, wirklich annehmt. Ich bin jetzt so und ich habe jetzt Angst, mich ins Nirvana hineinzubegeben. Nur wenn ihr diese Angst als Teil von euch wirklich akzeptiert, das ist ja die So-Heit anerkennen, so bin ich eben jetzt gerade, nur dann können wir weiterkommen auf unserem Zen-Weg. Das ist ganz wichtig. Strebt jetzt nicht jetzt unbedingt jetzt in diesem Session unbedingt die Leerheit zu erfahren oder sowas. Wenn man nämlich das tut, dann erfährt man sie nicht. Sie ist viel häufiger da, als wir denken. Sie ist eigentlich jeden Augenblick da. Mir geht es darum, beobachtet mal in unserem Session, was bedeutet für mich Nichtwissen. Nicht zu wissen, was passiert. Also achtet mal darauf, was bedeutet für euch Nichtwissen und was spürt ihr dabei. Das ist ein Teil meiner Aufgabe für euch für diese Session.